Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
Und ich bin Michael.
Und wir gehen mal wieder über den Teich heute, aber dazu kommen wir gleich, würde ich sagen.
Boah, bitte. Hast du das echt gereimt?
Nee, das war jetzt ein bisschen unbeabsichtigt, wollte ich sagen. Also ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das gereimt habe.
Ja, dann, ich fand den nicht so gut.
Warum bist du jetzt gerade leiser geworden?
Weil ich am Rädchen gedreht habe, weil eigentlich steht der ja immer auf Viertel vor und jetzt stand er die ganze Zeit auf ganz, so wie jetzt, weil das hilft den Zuhörenden gar nicht.
Nee, hilft ihnen wirklich nicht. Wir sollten unsere Tonproblematiken klären, bevor wir in der Folge auf Record drücken.
Ja, das ist völlig richtig.
Wie dem auch sei, wir weisen nochmal auf die Folge von letzter Woche hin. Es tut uns leid an der Stelle, dass die ein bisschen später an dem Montag kam und nicht wie gewohnt um 2. Das mögen uns möglicherweise die meisten nachsehen, da es ja sowieso Ostermontag war und ihr hoffentlich nicht morgens früh irgendwie zur Arbeit fahren musstet. Der ein oder die andere sicherlich. Das hängt dann natürlich immer so ein bisschen von der Berufswahl ab. Aber ich hatte so ein bisschen, das nehme ich auf meine Kappe, ich hatte so ein bisschen verpennt, ne, dass Montag nicht Sonntag ist und weil frei und hast du nicht gesehen und ja, habe ich dann am Montag ganz entspannt geschnitten und für euch fertig gemacht. Aber die Cleveren unter euch, die waren ja sogar schon am Samstag morgen mit dabei und haben die Folge da ja schon gehört.
Ich beiß mir gerade schwer auf die Zunge, um nicht zu sagen, das waren ja nicht so viele, ne?
Das waren ja nicht so viele, wir haben euch ein bisschen vermisst. Die
mit anderen Worten, das sind nicht so viele Clevere, das ist eigentlich erst das schlecht formuliert, möchte ich sagen.
Das kommt immer ganz auf die Perspektive an. Ja. Und oder ob man sich angesprochen fühlt.
Ja, kann man einfach lassen, da hast du völlig recht.
Ja, so, ne? Falls ihr die Folge nochmal nachgucken wollt, das geht nämlich in dem Fall, dann hoppst doch mal rüber auf unseren Twitch-Account und da findet ihr das Video on Demand. Der Link dazu, den findet ihr ganz oben in den Shownotes und diese Shownotes findet ihr unter ecke-hansaring.de, ganz so wie ihr es gewohnt seid. Da könnt ihr euch dann ein bisschen mal was zu Päpsten auf Abwägen oder Umwegen oder im Urlaub anhören.
Urlaub?
Ja, also ich weiß nicht, ob man jetzt aus Rom nach Avignon in den Urlaub gehen würde, aber
Ich kenne halt das Klima von Avignon nicht, aber also der Papstpalast sah doch stückweit was brutalistisch aus.
Ja, das war auch nicht so ganz mein Ding. Ich weiß nicht, ob ich da heutzutage in Airbnb drin buchen würde.
Ja, das, muss ja auch nicht. Aber dafür hat Philipp der Schöne immer schön gelächelt. Das könnt ihr euch auch in den Shownotes angucken. Ich glaube aber, heute müssen wir eher auf eine andere Folge verweisen, oder? Also, weil wir sind ja nun nicht angetreten hier, um uns jetzt um weitere Päpste zu kümmern, sondern wir bewegen uns eher so im 19. Jahrhundert.
Das ist richtig. Mit Päpsten hat das recht wenig zu tun. Wäre vielleicht noch interessanter geworden, war es aber nicht. Also weder interessant, noch hatte es was mit Päpsten zu tun.
Genau, ihr könnt jetzt einfach auch abschalten. Ne? Genau.
Diese heutige Folge geht gar nicht, die ist stinklangweilig, dementsprechend empfehle ich einfach.
Lasst das einfach, ja.
Hört euch lieber, keine Ahnung.
Folge 300 einfach nochmal an. Ich finde, das ist immer wieder eine gute Idee.
Ich wäre jetzt beim Musikantenstadl gewesen, aber auch Folge 300 geht ersatzweise.
Ja, ihr könnt schon mal klatschen üben.
Rhythmus wird nicht vorausgesetzt, sondern stört eher.
Ja, genau. Ich dachte eigentlich, wir sprechen jetzt noch mal kurz so im Rückgriff über die Folge der Geschichte von Mexiko.
Ja.
Die ja zumindest räumlich hier dazu passt, die ich dann schon mal verlinken würde.
Das können wir auf jeden Fall machen, denn da das Land Mexiko hatte mit dem Land, über das wir heute sprechen werden, namentlich Brasilien, eins gemein. Beide hatten mal, ja, Brasilien sogar
ein
länger als Mexiko, ein Kolonialproblem und dann irgendwie hoppla hoppen Kaiser. Das geht schneller als man
stimmt.
Denkt.
Ja, das ist, ja, den mexikanischen Kaiser habe ich schon fast wieder verdrängt. Völlig richtig. Beides Habsburger anteilig zumindest.
Ja, anteilig, genau. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die haben ihre Finger irgendwie immer überall im Spiel. Oder wollen wir lieber sagen, ihre Unterlippe.
Ja, beides nicht ganz richtig. Ich würde da auf andere Körperteile, aber das ist dann wieder
alles. Also diverse Körperteile waren irgendwo mit beschäftigt. Haben die eigentlich auch immer gelüllt, die Habsburger?
Ja, oft. Oft, ja, das lief über, das ist, ja.
Dann musste da immer so ein Kammerdiener nebenstehen, der dann so ein Spucktuch gereicht hat und gesagt hat, euer Hochwohlgeboren, ich mag es kaum sagen, aber ich hab da wieder ein kleines. Und dann war der Habsburger, ja, komm, gib her. So, einmal Schnüss abgewischt, Oder ja, man
weiß ich gar nicht.
Wahrscheinlich gab es da auch unterschiedliche, bei den unterschiedlichen Habsburgern unterschiedliche Vorgehensweisen. Die einen wollten immer sehr darauf hingewiesen werden, die anderen durfte man darauf gar nicht ansprechen. Keine Ahnung, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach geflissentlich ignoriert wurde und dann irgendwann hinten so ein Diener so, hui, paff.
Ach so, du meinst, weil sich das schon im Thronsaal ausgebreitet hatte.
Nee, ich glaube, da werden die schon ihre Möglichkeiten des Umgangs mit gehabt haben. Aber wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass auf historischen Porträts gerne mal geschönt wurde. Und wenn man sich dann so den letzten König von Spanien, ne, anguckt.
War das nicht so ein Juan Carlos?
Nee, den letzten Habsburger.
Ach so. Ich dachte, du meinst jetzt den aktuellen, der hat ja, ist jetzt nee, auch schon wieder 10, 15 Jahre her, da hat er ja abgedankt, oder nicht?
Ja, ja, genau. Und nee, ich meine hier Karl II., warte, ihr kriegt ein Bild, du kriegst ein Bild, du kriegst das Bild natürlich zuerst, sonst bildschön. Wenn man sich den so anguckt, dann weiß ich nicht. Ne?
Also wenn das Bild schon geschönt ist.
Ja, dann tut mir, also, eiei, möchte ich. An der Stelle schon mal sagen.
Das ist aber heutzutage wieder innen mit den Lippen, ne? Also da würde man heute den einen oder anderen Taler in Botox investiert für hinlegen, dass man so eine Unterlippe kriegt.
Ja, man kann sich einfach mit den falschen Leuten häufig paaren, aber das ist eine andere Frage.
Das dauert aber viel länger und ist viel aufwendiger und wahrscheinlich auch teurer.
Es ist im Bereich des... worauf ich eigentlich viel mehr hinweisen wollte, ist unsere andere wichtige Folge zu diesem Thema, und das ist 263, die Kunst des Zauberns, die natürlich wiederum auch nur eine schlecht verschleierte Werbemaßnahme für die magischen Reisen des Herrn Alexander ist. Ein Buch, das Robin und ich und Lena geschrieben haben und das ihr kaufen solltet. Jetzt im neuen Shop.
Ja, genau. Den hat Robin nämlich komplett von rechts auf links gekrempelt, hat er mir erklärt oder uns erklärt vielmehr. Ja, da gab es vorher das ein oder andere Problemchen. Da waren unter anderem irgendwie, hat er was gesagt, mit Dollar-Geschichten drin und dann war immer Umrechnung und so. Da hat er sich jetzt mal echt ein paar Tag und Nacht um die Ohren geschlagen und hat das für euch quasi neu aufbereitet. Und jetzt funktioniert das alles wie am Schnürchen. Ja, da kann man jetzt unter anderem den Herrn Alexander erwerben. Und da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, auf den Herrn Alexander. Der hat nämlich, wenn wir wollen, in dieser Folge, eine kleine Gastrolle.
Ja, ich weiß, ja, eine kleine Gastrolle. Das
also
kann man sagen,
kann ihn erwähnen.
Das ist völlig richtig. Ihr hättet übrigens das mit dem Shop schon wissen können, wenn ihr unsere Newsletter abonniert hättet. Das ist ja eine Sache, von der ich lange dachte, sie wäre voll 1997. Ja. Aber Newsletter sind wieder der heiße Scheiß.
Ist das so?
Ja, ja, ja.
Seit es den Klappkatapult-Newsletter gibt, sind Newsletter wieder der heiße Scheiß, meinst du?
Nee, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass das cool wäre, weil man damit ja so toll Leute binden könnte, beziehungsweise weil das ja definitiv nur Leute aktiv abonnieren, die auch lesen wollen. Mhm. Ne? Und dadurch hat man halt eine sehr, sehr coole Zielgruppe, eine sehr, sehr committed-tete Zielgruppe.
Ja. Euch. Also man erreicht die Leute auch wirklich, wolltest du sagen.
Genau.
Ja, das finde ich gut. Mhm. Also dementsprechend, falls ihr es noch nicht getan habt, dann drückt ihr jetzt in diesem Moment, genau jetzt, auf Pause. Das ist schwierig, weil ihr wusstet noch gar nicht genau, wo ihr draufdrücken solltet, als ich jetzt gesagt habe.
Dann geht ihr in die Shownotes, da habe ich es nämlich verlinkt. Das ist einfacher für euch, denke ich.
Genau. Und dann könnt ihr da ganz, ganz einfach gepflegt abonnieren. Wie oft kommt der denn überhaupt?
Monatlich, wenn ich mich recht entsinne.
Siehst du. Ja. Das ist auch positiv, weil dann gehen wir euch auch nicht zu oft auf den Sack.
Exakt.
Genau. Kann man natürlich auch wieder deabonnieren, so wie man das mit jedem vernünftigen Newsletter tun kann.
Sollte man aber nicht, ist schlecht für die Gesundheit.
Das ist richtig. Für die Gesundheit?
Ja,
für das Wohlsein, meinst du, das geistige und psychische?
Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, widmen wir uns heute mal ganz gepflegt dem Kaiserreich Brasilien. Da geht es nicht genau, also da geht es nicht nur um eine Person, sondern da geht es darum, dass ja, da auch mehrere Leute möglicherweise am Ruder waren und das Mützchen aufgehabt haben. Wie es überhaupt dazu kam, dass Brasilien zu einem Kaiserreich wurde.
Maus.
Genau.
Klapp, klapp. Wie macht dieser Elefant? Tröt.
Ja, irgendwie tröt. Das werde ich jetzt aber nicht nachmachen.
Was ich ganz interessant fand, ist, dass in der ja, in der Folklore ist es nicht, aber so im Volksmund Brasiliens gerne auch mal vom Primeiro und Segundo Imperio do Brasil gesprochen wird. Ich werde das schlimm ausgesprochen haben, weil ich das wahrscheinlich sehr spanisch ausgesprochen habe, obwohl es portugiesisch sein müsste, weil man die Regierungszeiten der beiden Peten, die dort regieren, der beiden Pedros, der beiden Peterkaiser, Kaiser Peter, über die wir gleich zu sprechen haben, das sind nämlich die einzigen beiden Kaiser, die zur Hand haben, die teilt man und sagt halt, das erste Reich ist halt das von Peter I und das zweite Reich ist von Peter II. Das ist sich auch leicht zu merken wegen der Nummer hinter dem Kaiser. Aber finde ich irgendwie, also wir könnten sagen, wir reden über zwei Reiche, was nicht so ist.
Nee, aber da müssten wir jetzt mal drüber sprechen und aufklären, was da überhaupt stattgefunden hat in Brasilien und was Portugal überhaupt damit zu tun hat, würde ich sagen.
Genau, vielleicht klären wir als erstes, warum zum Fick sprechen die denn Portugiesisch da drüben? Die sprechen Portugiesisch da drüben, also zumindest in diesem Kaiserreich. Mittlerweile sprechen da auch viele Leute wieder andere Sprachen und haben auch wahrscheinlich zu der Zeit noch andere Sprachen gesprochen, aber Portugiesisch war und ist dort die häufigst benutzte Sprache und war auch Amtssprache im brasilianischen Kaiserreich. Brasilien war bis zum Jahre 1808 Kolonie von Portugal. Plus minus ein bisschen Geschissel drum zu, also die genauen Landesgrenzen waren nicht exakt so wie heute, aber im Endeffekt kann man sagen, die Großteil Brasiliens war eben, oder mehr als Brasilien eigentlich sogar, war Kolonie von Portugal und das eben noch aus der Zeit der Conquistadores, die eben den nördlicheren Teil Südamerikas und auch den Bereich um Argentinien eher Spanien überlassen haben, während und Mittelamerika, Zentralamerika und während Portugal eben sich auf Brasilien konzentriert hat. Werden wir zu gegebener Zeit mal in einer anderen Folge drauf eingehen müssen, wie genau da diese Eroberung stattgefunden hat. Was wir festhalten können, im Jahre 1808 ist Napoleon schon relativ lange dabei, an verschiedenen Kabelbahnen in Europa zu drehen. Und eine dieser Kabelbahnen ist die, dass Napoleon schwer keine Lust mehr auf Portugal hat, weil Portugal sich nicht an die Kontinentalsperre gehalten hat. Die Kontinentalsperre war der Versuch, England rauszuhalten aus dem innereuropäischen Festlandhandel und so England auf eine Art auszuhungern im Krieg gegen Frankreich und damit auch die Invasion Englands durch die französische Armee vorzubereiten. Und Portugal hat aber noch mit England gehandelt und das fand Napoleon ganz scheiße und wie ihr vielleicht wisst, war Napoleon jetzt nicht so schlecht auf militärischem Gebiet und hatte auch zwei, drei Leute, die er auch abstellen konnte, die dann mal, also als Militär, auch in Richtungen gegangen sind, wo man die jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Und eine dieser Richtungen war dann eben, als Napoleon endgültig der Draht aus seinem Hütchen gesprungen war, die Richtung Portugal. Und es hat wirklich nicht lange gedauert, Portugal zu erobern. Das wusste auch der damalige König Johann der VI., dessen Sohn übrigens Peter hieß, den könnt ihr euch schon mal merken, Johann müsst ihr euch gar nicht so groß merken, der hat sich dann überlegt, geh mal, das ist unangenehm hier, wenn die Franzosen kommen, die wollen mich an die Kontinentalsperre anschließen, sind sowieso sauer, wir haben da ja noch Gegend und der ist dann nach Brasilien abgehauen und aus diesem Grunde, weil er dann Portugal erobert worden war, und er seinen Königstitel sonst ja ohne Ländereien gehalten hätte, hat er dann gesagt, ja gut, dann machen wir drei Königreiche, ja. Portugal, die Algarve und Brasilien. Wer sich ein bisschen geografisch in Portugal auskennt, Portugal und die Algarve sind nicht weit voneinander weg. Im Endeffekt ist die Algarve einfach die Südküste Portugals. Das sind zwei Königreiche und ein Königreich ist Brasilien. Ich weiß nicht, wie oft man Portugal und die Algarve in Brasilien reinstopfen könnte, aber ich glaube, das geht ein paar Mal.
Wir müssen das jetzt mal eben ganz kurz, ne? Das muss ich mir jetzt mal auf der Karte angucken.
Ja, mach du mal.
Algarve, Portugal. So, ganz gepflegt. Ja, ich finde das gut, dass die das extra erwähnt haben, muss ich sagen.
Mhm. Also, ja, das ist mehr so Westfalen, oder? Wie groß ist die Algarve?
Das will ich jetzt mal direkt eben vergleichen. Algarve, Fläche. Soll man schön Urlaub machen können, habe ich gehört. Mhm. So, wir haben eine Fläche von 4.996 Quadratkilometern. Jetzt guckst du gerade schon, was Westfalen kann oder was kann ich aus deinem
Tippen schließen? Nee, ich gucke gerade die Städte in Deutschland nach Einwohnerzahl, weil ja, in der Algarve leben so viele Leute wie in
Neuwied.
Ja, Duisburg 1970, Ja, sagen wir mal ungefähr Duisburg. Ne? Königreich Duisburg.
Königreich Duisburg, ja. Ich glaub's auch. Wir können ja mal die Duisburger fragen, was die davon halten. So, wir haben... Kann mir das hier nicht mal bitte gesamt aufgezeigt werden, Leute? Ich will nicht den Regierungsbezirk Arnsberg und auch nicht den Regierungsbezirk Detmold wissen. Ich möchte einfach nur die Fläche von Westfalen. Ist anscheinend gar nicht so einfach rauszufinden, weil man das nicht weiß. Man müsste das jetzt alles hier zusammenzählen. Ja,
das Problem ist, dass Westfalen halt keine richtige, keine Verwaltungseinheit ist.
Nee, das ist halt nur so eine Region irgendwie, ne?
Ja.
Die preußische Provinz Westfalen, das könnte man ja mal vergleichen. Ist zwar schon ein bisschen her, aber Königreich der Algarve eben auch. So, da haben wir tatsächlich 20.214,8 Quadratkilometer. So, 1939 gemessen. Dementsprechend kann die Algarve einpacken. Nein, ist auch völlig egal. Aber wir wissen, das Ganze scheint denen irgendwie wichtig gewesen zu sein, oder?
Ja, Moment, wie groß ist denn die Algarve? Du hast jetzt gesagt, groß.
Das habe ich gerade schon vorgelesen.
Ich höre dir doch nicht zu.
Das wissen wir ja inzwischen, aber das ist ja auch okay, weil ich dir auch nicht zuhöre, dementsprechend. Die Algarve ist 4.996,79 Quadratkilometer groß. Also
das heißt, ich brauche vier Algarven um einmal fünf.
Das hört sich so ein bisschen an wie ein Kochrezept, ne? Vier Algarven zerstoßen und den Saft in
Westfalen gegossen. Ja, genau.
Ja, genau.
So, also, nachdem Napoleon die Algarve zerstoßen und Portugal erobert hatte,
hat man sich auf dem Thron gedacht, huch, das wird ein bisschen ungemütlich hier.
Genau, die haben in den Sack gehauen und das 1807, 1808 die Kante. Also im März 1808 kommt Johann VI mit seiner Frau, Charlotte Joachime, tut mir auch leid, und seinen Kindern, wichtigster davon, den werden wir uns wie gesagt merken, Peter, der spätere Erste, und sein jüngerer Bruder Michael wird auch noch interessant. Leider eine unrühmliche Rolle. Aber unter anderem auch Peter kommen in Brasilien an. Und Peter ist zu dem Zeitpunkt 1808 10 Jahre alt. Ja, das heißt, wir haben jemanden, der den Großteil seines Aufwachsens tatsächlich in Brasilien bleiben wird. Das können wir ja schon mal spoilern, denn die Rückkehr wird noch ein bisschen dauern. Erst nach 1815 kommt der portugiesische Hof zurück nach Portugal. Und um halt jetzt an dieser Stelle nicht ohne Land dazustehen, baut man also das Reich, das ursprünglich als Königreich plus Kolonie gedacht war, um in Richtung drei Königreiche und das Brasilien eben als gleichberechtigtes Königreich, sodass man eben einfach nur in einem anderen Königreich sitzt, während kleine Teile, die gar nicht so wichtig sind, besetzt sind. Blöd für Peter war, über den können wir, glaube ich, den Großteil der Geschichte erzählen, blöd für Peter war, seine Eltern, nämlich Charlotte, Joachim und Johann, fanden sich gar nicht so cool, sodass er zu großen Teilen von seiner Aja, seiner Gouvernante und seinem Ajo, einem Mönch, Antonio de Arabida, und seine Aja war Genoveva do Rego e Matos. Von den beiden wurde er erzogen, bei den beiden hat er das meiste gelernt und von den beiden hat er unter anderem die Kenntnisse mitgenommen, die er dann später auch in seiner Regierung gebraucht hat. Es war nicht so, dass er irgendwie zu Regierungsgeschäften oder irgendwas aus der Richtung zugelassen wurde. Das heißt, er war in seinem Aufwachsen ja mehr wie ein normales Kind aus dem Bürgertum vielleicht oder aus einem niedrigeren Adel oder vielleicht wie ein Mönch in einem Kloster aufwachsen würde, ohne die ganzen Gottesdienste. Das Problem bei dieser Art von Erziehung war eben, er war überhaupt nicht darauf vorbereitet, König oder sogar Kaiser zu werden. Und Johann der VI. Hat wahrscheinlich auch noch gedacht, naja gut, wir haben ja noch Zeit, ist überhaupt kein Problem. Wir können den Peter auch noch, wenn er volljährig ist, mal mit zum Kronrat nehmen und dann kann er sich das angucken. Das ist aber nicht passiert. Wir gehen jetzt so ein bisschen fast forward. Der Napoleon ist durch, der Wiener Kongress findet statt. Johann kommt schon mal in Richtung Europa zurück, kann dort im Zweifel schon mal das ein oder andere regeln, kommt aber erst 1821... nach Lissabon zurück. Da ist Peter 23 und weil das ja jetzt drei verschiedene Königreiche sind, die zwar immer noch zusammengehören und in Personalunion von Johann dem VI. Regiert werden, aber weil es drei verschiedene Königreiche sind, überlässt Johann, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne auf die Ausbildung zu achten, ohne jemals den jungen Mann dabei gehabt zu haben beim Kronrat oder so, überlässt er ihm einfach die Regierung in Brasilien.
Ja gut, ich meine, wenn man sich das Foto mal hier anguckt von Peterle mit 11 Jahren aus 1809, also ich muss ganz ehrlich sagen,
sieht regierungsfähig aus, ne?
Also, was ist das bitte für ein Foto? Also, wenn wir davon keine Sammeltasse machen, weiß ich es nicht. Alter, ist das ein Minion oder was? Was ist das für ein Kopf? Wer hat das gemalt? Das können wir rausfinden.
Und warum?
Jetzt steht hier tatsächlich nicht, wer das gemalt hat. Alter, das sieht ja comichaft aus. Also, hä? Also, sieht ja Schmuck aus, aber was ist mit diesem Kinn und dem Kopf? Also, unproportionaler geht's ja gar nicht. Und dann hat er da noch so eine Krause reingemalt, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu verstärken. Also, tut mir leid, nee. Und diese riesen Augen. Also, irgendwas, keine Ahnung. Wenn der Junge damals wirklich so ausgesehen hat, mein Beileid.
Ja, ich glaube, er hat nicht ganz so schlimm ausgesehen. Es gibt ja so eine forensische Rekonstruktion, die 2018 gemacht wurde, wo er dann erwachsen ist. Da geht es. Ne?
Ja.
Ich klebe euch die da auch nochmal rein. Die ist ein bisschen Uncanny Valley, aber da müsst ihr mit um.
Ja, das ist halt so eine, also so Uncanny Valley finde ich die gar nicht, muss ich sagen.
Aber wenn der mir auf der Straße begegnen will, würde ich schon weggehen. Aber
da gibt es aber so einige.
Ja.
Ja. Wir waren da stehen geblieben, dass Johann der VI. Sich überlegt hat, Mensch, für beide habe ich keine Zeit, keine Lust, geht nicht. Sohnemann, mach du dann mal in Brasilien.
Ja. Ist ja nett, ne? Also, kann man ja auch mal, ich meine, kann man auch anders sehen, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich find's eigentlich nicht cool, wenn der Peter die ganze Zeit neben mir steht und dann später genauso weiter regiert, wie ich das immer gemacht habe. Wir machen das einfach so, dass ich den ins kalte Wasser werfe, ja? Das ist ja, Brasilien war ja lange noch Kolonie, soll er erstmal da üben, da kann auch nichts kaputt gehen. Mit so einem Gedanken wird Johann das vielleicht gemacht haben. Auf jeden Fall ist Peter dann in Verantwortung in Brasilien und macht das auch eigentlich gar nicht schlecht, kann man eigentlich sagen. Er ist jetzt nicht super gebildet in Staatsgeschäften, hat aber mit seinem ehemaligen Ajo, also seinem Oberaufseher, seinem Mentor Antonio di Arabida, und dem restlichen Beamtenstab Leute, mit denen er ganz gut arbeiten kann. Und er selber ist halt unglaublich einnehmend, überschwänglich, emotional immer wieder einnehmend, schafft es immer wieder in Situationen, die wirklich gefährlich wirken, dafür zu sorgen, dass Leute, die ihm eigentlich wenig wohlgesonnen sind, zumindest keine Gewalt gegen ihn ausüben, meistens sogar von ihren Forderungen zurücktreten. Also es gibt immer mal wieder das eine oder andere Problem mit kleineren Aufständen in Brasilien gegen diese portugiesische Oberherrschaft. Und da ist es immer wieder so, dass Peter da tatsächlich alleine hinreitet und sagt, ja, wollen wir nicht, können wir nicht, guck mal, ich mag Brasilien auch. Und ich wohne ja hier auch schon ewig, ne? Also es ist überhaupt kein,
Ich bin ja
eigentlich Brasilianer.
War ja auch in seiner Jugend so überhaupt nicht der Thronfolger oder wie immer man das auch nennen möchte, ne? Also der war jetzt ja überhaupt nicht so drauf, dass man sich gedacht hat, boah, der ist die ganze Zeit in Amt und Würden rumgelaufen mit seiner Hoftracht und so weiter, sondern ganz im Gegenteil. Der war ja eigentlich eher jemand, der sich auch mal gedacht hat, och, ne, so, wir können uns ja auch mal einfach nur in einem Leinenhemd und Leinenhose kleiden und mal heimlich irgendwie in die schlimmen Viertel von Sao Paulo und da mal in der Taverne sitzen und gucken, was so passiert. Hat er ja auch mal gerne gemacht, ne?
Ja, genau. Ne, also war halt so ein volksnaher Typ, was ihm natürlich echt einiges gerettet hat dadurch, weil, also das größte Problem, was Brasilien jetzt in der Zeit, da es gerade Königreich geworden ist, hat, ist eben, dass die zu großen Teilen die Eliten Brasiliens, das sind aus Portugal rübergekommene Kolonialherren, die dort die Menschen unterdrücken und Sklaven halten, das muss man auch ganz klar festhalten. Und diejenigen haben ein eigenes Nationalbewusstsein durch dieses eigene Königtum. Und die haben halt immer wieder keinen Bock darauf, dass sich die Portugiesen noch weiter einmischen. Und das ist immer wieder das Problem von Dann in dem Fall natürlich Peter, weil der steht an vorderster Front. Das ist derjenige, der in Rio de Janeiro sitzt, nicht derjenige, der irgendwo in Lissabon sitzt und das dann irgendwie 6 Wochen später per Telegramm erhält. Und damit ist diese Lockerheit, dieses auf die Leute zugehen, dieses Entspanntsein, dieses am Puls des Volkes zu sein, ist wirklich von Vorteil, um einfach mit diesen Leuten klarzukommen. Das hat aber auch einen großen Nachteil, weil er wird beschrieben als unverbesserlicher Frauenheld, kann man so vielleicht umfassen, oder?
Ja, also er war immer recht abenteuerlustig. Das ist jetzt weniger bezogen auf seine Frauengeschichten, sondern auf seinen generellen Lebensstil, ja. Also er liebte es zum Beispiel mit seinem Bruder, wenn ich da richtig informiert bin, auch mal gerne des Nächtens in unbekanntem Territorium zu jagen. Das kann man jetzt fürchterlich falsch verstehen. Ich meinte jetzt halt per Pferd und in den Dschungel und dann mit der Flinte und so weiter und so fort, aber eben auch in den Tavernen von Sao Paulo, wie wir das gerade beschrieben haben. Aber er wird auch recht früh schon verheiratet, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so früh ist, da ist er mit 19, glaube ich. Und zwar wird er verheiratet mit einer Habsburgerin. Und da kommen wir nämlich zu der Habsburger Lippe, von der wir eben gesprochen haben. Und wie das passiert ist, finde ich ganz lustig. Ich muss noch mal eben er wird verheiratet mit der Erzherzogin Maria Leopoldina. Das ist nämlich die Tochter von Kaiser Franz I. von Österreich. Also, der war auch mal ehemaliger römisch-deutscher Kaiser. Damals dann Franz II., in Österreich war Franz I., wie wird das denn nochmal immer ausgesprochen? Franz II. Erste, so. Und mit der wird er eben verheiratet, da kommt eben die Habsburger Linie mit ins Spiel. Wie das abgeht, finde ich relativ interessant, denn die Hochzeit findet statt in Wien, in der Hochzeitskirche der Habsburger. Jetzt könnte man sich vorstellen, Mensch, da war doch unser Peterle bestimmt anwesend, dann ist er mal eben rübergejettet.
Er war unterwegs, ne?
Aber nee, das hat man ganz elegant per Stellvertreter gemacht. Also da sollte wohl ziemlich schnell die Mütze drauf auf diese Heirat, na, dass da überhaupt nicht noch irgendwas zwischenkommt. Und so hat dann eben Erzherzog Karl, der Onkel der Braut, als Stellvertreter fungiert vorm Altar. Finde ich ein bisschen, stelle ich mir gerade so vor. Ja, ich weiß, das wurde durchaus mal gemacht, finde ich trotzdem weird.
Nee, ist auch weird, aber ist relativ normal, ne? Also, dass du per Prokurationem heißt das, glaube ich, dann, also heiratest, weil du kannst ja nicht immer hinfahren, ne?
Nee.
Ich meine, weißt du, wie oft die da irgendwie, weiß ich nicht, Pocken kriegen und so und dann Öck? Also, kannst ja nicht immer hinfahren.
Ich stelle mir das halt nur so vor, wenn mein Onkel, also ist mir völlig egal, welcher von beiden, stellvertretend für mich heiraten würde, fände ich ein bisschen, naja. Aber ich bin ja auch nicht Kaiser von Brasilien, beziehungsweise.
Ja, und du hättest ja vorher Briefkontakt, ne? Also man würde dir ja vorher, also, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Man würde dir vorher ein kleines Medaillon, so dass du gerade so, wenn du es dir nah vors Auge hältst, ungefähre Form des Gesichts erahnen könntest.
Du siehst, es ist ein Mensch.
Genau, dass irgend so ein Hofmaler der Habsburger da hingeschmiert hat, per Post. So, und dann könntest du sagen, oh ja, aha. Und dann würde dein Botschafter, der ja da ist, der hätte dir einen Brief geschrieben, der dir jetzt gerade verlesen wird, während du dieses Medaillon betrachtest, in dem es dann heißt, ja, die Maria Leopoldina, schöner Mensch,
reines Herz,
genau, aufgeschlossen, nett, nett. So, dies, das. Und den gleichen Brief würdest du dann nochmal von den Österreichern kriegen, der wäre dann noch ein bisschen schmieriger. Und dann kriegst du vielleicht nochmal ein Medaillon von irgendwie wem aus dem, was weiß ich, preußischen Königshaus oder dem schwedischen oder was gerade zur Hand ist. Und da steht halt so was Ähnliches drin, nur halt über wen anders. Und du kriegst ein Medaillon, das ja nicht gleich aussieht, aber der Stil ist schon sehr ähnlich. Und du denkst so. Und dann sagt dir dein Politikberater, ja, die Ösis, die zahlen ein bisschen mehr und außerdem haben sie die größte Armee. Und dann sagst du, aha, ja. Dann werden es wohl die Ösis, weil das, was ich hier sonst habe, hilft mir jetzt irgendwie nicht.
Und Habsburger ist ja auch Name, den man kennt, ne? Kann man machen. Ja.
So, die Maria Leopoldina ist ein Jahr älter als
Pedro oder Peter.
So, das heißt, als die sie heiraten, ist er 19 und sie 20.
Das ist ist auch für heutige Verhältnisse recht jung, da zu heiraten. Aber für
damals ist das okay.
Damals ist das okay.
Die kriegen auch 7 Kinder.
Ja.
Also die scheinen sich zumindest nicht ganz scheiße gefunden zu haben. Es wird auch tatsächlich von ihr über sie gesagt, dass sie sich in Peter verliebt habe, weil er viel charmanter und attraktiver gewesen sei, als sie es erwartet habe, weil sie kriegt natürlich auf der anderen Seite nur die Mitteilung, naja, hier hast du ein Bildchen von Peterle.
Den wirst du heiraten.
Den hast du vorhin in der Kapelle geheiratet.
So, ja,
warst okay. Gar nicht dabei, ja, hat dein Onkel gemacht. Weißt du, so.
Ja.
Sie war schon da, aber so.
Ich glaube nicht, dass sie gefragt wurde.
Nö, ihr wurde das mitgeteilt, genau. Und also ihre Kinder waren Maria, die spätere Maria, die zweite von Portugal, da kommen wir auch noch zu, Miguel, Johann, Januria, Paula, Franziska und Peter. Und Peter ist der spätere Peter der Zweite, könnt ihr euch jetzt auch schon ausdenken. Das heißt, Miguel und Johann haben es nicht so lange gemacht.
Ja. Das heißt aber jetzt nicht, da können wir noch mal eben kurz drauf eingehen, das heißt jetzt aber nicht, dass der Peter, ja, vielleicht war er auch sehr verliebt, aber er ist dann auch schnell wieder zu seinen vorehelichen Geflogenheiten zurückgekehrt, um das mal so auszudrücken, und hat dann auch wohl der ein oder anderen Beziehung gefrönt, unter anderem mit Domitilia de Castro Canto e Melo.
Gesundheit.
Das ist eine uneheliche Tochter, andersrum. Das ist eine Markgräfin, aber nur weil er sie dazu gemacht hat. Also es war halt, das
gehört ja zum guten Ton.
Genau. Und mit ihr hatte er eine uneheliche Tochter, die hat er natürlich dann auch anerkannt, also sie offiziell gemacht, und hat seiner Frau dann diese Domitilia auch noch als Hofdame unterstellt. Also das ist halt wirklich so. Ach übrigens, Schatz, dass sie Domitilia, du hast sicherlich schon von ihr gehört, so Hoftratsch und Klatsch kennt man. Ich habe gedacht, ihr versteht euch bestimmt ganz gut. Ich mag euch beide ganz gerne, hab mit euch beiden Kinder, dementsprechend ergänzt ihr euch da sicherlich gut, ne? Ihr könnt euch ja mal unterhalten. So, Dankeschön.
Ach so, nee, also was vielleicht kurz bevor da Missverständnisse aufkommen, ne? Also, die ist zwar Hofdame, ne? Aber ist jetzt nicht so, dass sie dir irgendwie helfen will. Die kommt jetzt mit. Ne? Also, so könnt ihr euch das vorstellen. Es fand unsere zu dem Zeitpunkt zum ersten, also am Anfang ja noch nicht Kaiserin, die ist ja noch Frau des Thronfolgers, fand unsere Leopoldine, Maria Leopoldine, jetzt so mittel.
Ja, also. Hat ihr auf jeden Fall zugesetzt, und das war wohl auch ein Punkt, der ihr jahrelang immer wieder zugesetzt hat. Nicht unbedingt nur mit Domitilia, aber auch mit anderen Damen wohl. Und ich weiß nicht, wir können die Geschichte auch an der Stelle eigentlich zu Ende erzählen, wo wir es jetzt angefangen haben, also seine ehelichen Geschichten. Und so verschlechtert sich dann auch ihr Gesundheitszustand 1826. Da sind wir schon in einer Zeit, in der...
Da ist sie schon Kaiserin.
Da ist sie schon Kaiserin, er ist schon Kaiser.
Und bedingt sich
ja, sie litt unter Erbrechen, Krämpfen, Blutungen und Verwirrtheit.
Während einer Schwangerschaft.
Exakt.
Ja.
Ja, und am 2. Dezember 1826 erlitt sie dann im dritten Monat wohlgemerkt, eine Fehlgeburt. Das hört sich schon mal überhaupt nicht gut an. Und starb dann eben am 11. Dezember, also 9 Tage später, 1826, im Palast Boa Vista bei Rio de Janeiro. Und da gibt es ein ganz hässliches Gerücht zu. Und zwar kam dann das Gerücht auf, dass ihr Mann, also unser Peter, was mit ihrem Tod zu tun hat. Hat er vielleicht auch indirekt irgendwie, aber ihm wurde eben unterstellt, dass er diese Fehlgeburt verursacht hat, indem er ihr während einer Handgreiflichkeit oder eines Streites in den Bauch getreten hat.
Was nicht so war.
Also genau.
Mittlerweile hat man da forensische Untersuchungen der Überreste, also der Leiche gemacht, ja, die man durch ist, und hat eine Infektion als wahrscheinlichste Todesursache festgestellt.
Ja. Gut, aber wir haben jetzt da so ein bisschen was übersprungen, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie das denn überhaupt passiert ist jetzt mit dem Kaiser, und Moment mal, der war doch erstmal einfach nur von seinem Vater dafür abgestellt, da in Brasilien ein bisschen aufzupassen, oder nicht? Wieso ist der denn jetzt auf einmal Kaiser?
Genau, also wir haben auf der einen Seite ja immer wieder Probleme zwischen den brasilianischen Truppen und Leuten, die schon in Brasilien leben und sich als Brasilianer sehen und diesem brasilianischen Königreich zugehörig fühlen, und portugiesischen Truppen, die eben als Besatzungstruppen in Brasilien sind, so wie es vorher auch in der Kolonialgeschichte Brasiliens der Fall war. Denn nur weil das nominell ein Königreich wird, ein eigenständiges oder eins unter einer Krone, heißt das ja noch lange nicht, dass sich da irgendwas an den Verhältnissen ändert. Ne? Es ist trotzdem einfach so, dass zwar irgendwie sowas wie eine eigene Regierung langsam aufgebaut wird, aber trotzdem die Unterdrückung durch die Kolonialherren einfach weitergeht. Also es ist nicht so, dass da irgendwie drüber nachgedacht wird, irgendwie eine liberale Verfassung einzuführen oder sowas. Da sind wir überhaupt nicht. Wir sind in einem absolutistischen Königreich mit eben Kolonialtruppen. Und jetzt gibt es immer wieder Ideen, wie jetzt diese drei Landesteile zueinander zu stehen haben. Und eine der Ideen ist eben, dass Brasilien sagt, so langsam wären wir doch gerne eigenständig. Ganz besonders wären wir gerne eigenständig, weil wir eben Kolonialherren und Landbesitzer sind, von dem sich langsam in den Ideen der französischen Revolution jetzt nicht demokratisierenden, aber irgendwie in Richtung Verfassung entwickelnden Portugal. Das heißt, sie möchten eigentlich rückständiger bleiben, möchten eher in Richtung des Adelssystems bleiben, die Leute, die halt irgendwie eine Art von Einfluss haben in Brasilien, anders als es in Portugal der Fall ist. Und weil das eben aneinander gerät und ganz besonders die portugiesischen Truppen diesen Ideen in Portugal, wo eben es eine liberale Revolution 1820 gibt, wo es eine provisorische Militärregierung gibt, die ein relativ altes Ständeparlament wieder einberuft, mit dem dann aber eine nationale Verfassung geschaffen werden soll, das anders als vorher, zwar immer noch nach diesem Ständesystem, aber trotzdem demokratischer gewählt wurde, als es vorher der Fall war. Vorher war das eben so ein eingesetztes Parlament, eher so, wie man das eben von so Ständeversammlungen kennt. Diese ganze Veranstaltung, das fanden auch die portugiesischen Soldaten in Brasilien toll, wollten sich dem anschließen. Und um dieses Pulverfass zu befrieden, ist jetzt müsste Johann, genauso wie die Regierung, die von ihm in Brasilien eingesetzt sind, müssten eigentlich irgendwie was tun. Aber wer was tut, als die portugiesischen Soldaten in Rio de Janeiro anfangen zu meutern, ist Peter. Er geht zu denen hin, spricht mit diesen Rebellen und sagt eben zu, dass die Forderungen der Rebellen, also eine zukünftige portugiesische Verfassung, portugiesische Soldaten der portugiesischen Verfassung zu gehorchen, dass das funktionieren soll und dass das gemacht werden soll, dass Brasilien also unter portugiesischer Verfassung und Kontrolle bleibt. Das sagt er den portugiesischen Truppen zu. Auf der anderen Seite trifft sich aber der Adel von Rio de Janeiro, also die Brasilianer, auch dazu, eigene Gesandte in diese verfassungsgebende Versammlung, in diese Cortes, dieses alte Parlament zu schicken. Und im Zuge dieses Treffens kommt es aber dazu, dass die eine eigene revolutionäre Regierung bilden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese Portugiesen, die eben dieser Verfassung treu bleiben wollen, und auf der anderen Seite diese Brasilianer, die eben eine revolutionäre Regierung aufbauen und eine Eigenständigkeit behalten wollen, um dieser Verfassung nicht treu werden zu müssen, um also nicht dieses revolutionäre Element, also dieses progressive Element, dieses verfassungsgebende Element auch nach Brasilien zu bekommen. Und in dieser Gemengelage reist Johann jetzt mit seinem Gefolge ab, und Peter bleibt, weil er sich ja so gut mit den Leuten irgendwie verständlich machen kann, bleibt er in Brasilien und schlägt sich jetzt so ein bisschen auf die andere Seite. Er sagt den Revolutionären, die sich getroffen haben und da eine eigene Revolutionsregierung gemacht haben, denen sagt er, die hat er vorher festnehmen lassen, jetzt lässt er sie wieder frei. Denen sagt er zu: Persönlichkeitsrechte werden garantiert, die Eigentumsrechte werden garantiert, das beinhaltet unter anderem auch die Aufrechterhaltung der Sklaverei, das beinhaltet die Aufrechterhaltung der Großgrundbesitze dieser Leute. Er reduziert die Steuern, er guckt also, dass er die Leute möglichst ruhig hält und gleicht auf der einen Seite die portugiesischen Truppen, die ja immer noch da sind, aus mit den Leuten, die eben brasilianische Eigenständigkeit haben wollen.
Also mit Ausgleichen meinst du, dass er die kontert und dieselbe Truppenstärke aufstellt, oder dass er sie wirklich ersetzt und die portugiesischen Truppen entlässt?
Nee, er versucht erstmal, das diplomatisch auszugleichen.
Die Spannung einfach.
Die Spannung, genau. Okay. Und dann ist es eben so, die Brasilianer finden das gut, kommen immer mehr auf seine Seite. Und die Portugiesen merken immer mehr, okay, der hat zwar diese Zusage gemacht, dass Brasilien der portugiesischen Verfassung treu bleiben wird, das wird er aber nicht tun, wenn der sich weiterhin so gut mit den Brasilianern versteht. Und deswegen revoltieren dann, meutern die Truppen unter Generalleutnant Jorge Aviles.
Ja.
Wahrscheinlich. Und da, unter Druck dieser Meuterei, schlägt Peters Loyalität einfach ins Gegenteil. Anstatt jetzt weiterhin bei dieser portugiesischen Seite zu bleiben und eben weiterhin dieses Versprechen mit der Verfassung zu halten, schlägt er sich jetzt auf die Seite der Brasilianer und schafft es im Endeffekt mit seiner Art auf Leute zuzugehen, mit seiner Art, ja, mit seinem Vervre, mit seiner Art vorne rauszugehen, schafft er es, die Brasilianer so sehr auf seine Seite zu bekommen, dass sie ihn eben unterstützen und diese meuternden Soldaten zur Kapitulation zwingen. Und damit wäre jetzt rein theoretisch die Nummer eigentlich durch, weil jetzt könnte man sagen, okay, die meuternden Soldaten können nach Hause nach Portugal geschickt werden, die Brasilianer können als unterstehendes Königreich irgendwie mit der Verfassung von Portugal, das kann irgendwie zusammenwirken und es wird dann halt in Personalunion regiert und gut. Aber in Portugal sitzt ja immer noch diese verfassungsgebende Versammlung und die kommt nicht auf die Idee dann zu sagen, okay, wir haben da ein Pulverfass, wir hatten da schon Truppen, das hat alles nicht funktioniert, sondern die sagt dann, naja, wir haben da eine Regierung, die sich gebildet hat aus den Leuten, die eigentlich in unsere verfassungsgebende Versammlung entsandt werden sollen. Das heißt, wir haben da drüben eine revolutionäre Regierung, wir haben da drüben revolutionäre Truppen, die gegen die portugiesischen Truppen kämpfen und wir haben da drüben den Thronfolger unseres Staates, der sich auf die Seite dieser Revolutionäre stellt. Kann ja wohl nicht sein. Peter muss zurück nach Portugal kommen, damit wir den einnorden können und diese Regierung muss aufgelöst werden. Und da springt den Brasilianern der Draht aus der Mütze, die sammeln 8000 Unterschriften, also den brasilianischen Großgrundbesitzer, ne? Das muss man immer bedenken.
Ja, ja.
Die sammeln 8000 Unterschriften und sagen, wir wollen die Unabhängigkeit. Und da geht Peter einfach mal drauf ein. Der sorgt, also der erklärt einfach seinen brasilianischen Kollegen, seinem brasilianischen Gefolge und den Leuten, die eben diese Regierung bilden, Freunde, die portugiesischen Cortes wollen uns versklaven und verfolgen, ab heute sind unsere Bande beendet, mit meinem Blut und meiner Ehre, bei meinem Gott schwöre ich, die Unabhängigkeit Brasiliens herbeizuführen. Brasilianer, lasst unsere Parole von diesem Tag an Unabhängigkeit oder Tod sein. Und das ist natürlich ein krasses Ding, ne? Also der zieht im Endeffekt seinem Vater jetzt schon mal das Königreich Brasilien ab,
ja,
an dieser Stelle.
Um das nochmal eben kurz in Portugiesisch zu sagen, Independência u Morte.
Genau.
Ich weiß nicht, wie man das OU im Brasilianischen ausspricht. Ich muss ganz ehrlich sagen, die brasilianische Sprache, habe ich letztens schon mal off-mic gesagt, die ist für mich klangtechnisch recht speziell. Also man ist ja versucht, immer recht schnell beim Spanischen zu sein und die hat ja durchaus auch sehr viel gemeinsam mit der spanischen Sprache, aber dann zwischendurch denkt man irgendwie, man ist in Skandinavien und dann irgendwie in Holland. Also das ist so ein bunter Mix, jedenfalls was das Aussprechen angeht, finde ich. Aber gut, jetzt könnte man natürlich sagen, wie kann er das denn seinem eigenen Vater antun? Ne? Also so klar, der Vater ist in Spanien, er sitzt in Spanien, genau. Der Vater ist in Portugal und er sitzt eben in Brasilien. Ja, da bringt man vielleicht im Zweifel mal sein eigenes Schäfchen ins Trockene. Und wer möchte nicht mal gerne Kaiser sein? Vor allem, wenn man irgendwie sowieso aus so einer Familie kommt oder so einem Geschlecht. Aber es gibt auch die Vermutung, dass dieser Schritt durchaus mit seinem Vater abgesprochen war. Denn wenn man mal sich umschaut, umschaut in Richtung anderer lateinamerikanischer Länder, dann hat man zu diesem Zeitpunkt fast überall revolutionäre Bewegungen. Und man wollte damit möglicherweise so ein bisschen dieser sowieso passierenden Revolution entgehen, beziehungsweise eine Revolution lostreten, die man selber steuern kann. Und sagen kann, zum einen entledigen wir uns eben damit diesen portugiesisch befürwortenden Menschen, die dann eben sagen, ja, wir wollen eigentlich zurück zu Kolonialzeiten. Und zum anderen behält man trotzdem die Kontrolle über Brasilien und behält es in Familienhand sozusagen. Kann man, weiß man nicht hundertprozentig, kann aber gut sein. ne, dass das durchaus geplant war. Und dass er seinem Vater damit gar nicht so in den Rücken gefallen ist, sondern das mit ihm abgesprochen war.
Genau, also zumindest erkennt der portugiesische König die Unabhängigkeit 1825 an und bestraft seinen Sohn halt nicht, ne? Also es ist nicht so, dass jetzt bei Johann zu Hause sich der Johann halt denkt, sag mal, Sohn, willst du deinen eigenen Scheiß machen? Ja, dann mach deinen eigenen Scheiß aber auch bitte komplett alleine. Tschaußen Brasilien, am Arsch die Thronfolge. Ich habe hier noch so einen Michi sitzen, der kann das auch machen. Tschüssing! So, ne, das gibt's nicht, sondern es gibt halt, ja, das ist jetzt
unglücklich.
Eine wirklich unglückliche Fügung der Ereignisse. Ich bin schwer persönlich auch getroffen ist das Wort, genau. Ja, wir machen weiter wie bisher, oder?
Also, ich meine, was will er auch machen? Will er in Brasilien einfallen? Also, das bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig.
Ja gut, aber, hätte er schon machen können, ne? Er hätte schon sagen können, hier, komm.
Aber die Darstellung nach außen ist natürlich trotzdem relativ spartanisch. Also, da kommt halt nicht viel. Das ist halt mehr so ein, ja gut, okay. Also, man kann schon vermuten, dass er es gewusst hat. Oder zumindest damit gerechnet hat. Ich meine, so ein König ist ja auch dementsprechend mit Geheimdiensten und sonst was umgeben. Also der kriegt ja auch mit, was da passiert. Aber wie gesagt, es spricht auch einiges dafür, dass er auch vielleicht Mitideengeber war oder das zumindest durchaus gebilligt hat. Ja. Und so wird unser Peterle eben an seinem 24. Geburtstag am 12. Oktober 1822, das ist mal ein gutes Geschenk zum 24., ne?
Ja, ist okay, hätte ich auch genommen.
Zu Kaiser Dom Pedro dem Ersten, also dem ersten brasilianischen Kaiser, ausgerufen und damit ist auch gleichzeitig das brasilianische Kaiserreich begründet worden. Und am 1. Dezember wird er dann offiziell in der heutigen Kathedrale von Rio de Janeiro gekrönt.
Ja. Was ich krass finde ist, ab Anfang 1824 geht's los, also zwei Jahre später, ab 1822 geht's schon los,
direkt.
Ab Anfang 24 ist das Problem gelöst, gibt es portugiesische Widerstandskämpfer, also Leute, die sagen, nee, wir sind eine portugiesische Kolonie, wir möchten eine portugiesische Kolonie bleiben, wir bleiben Portugal treu, wir kämpfen jetzt gegen euch. Da sieht man mal, wie viele Kolonialtruppen da tatsächlich noch unterwegs waren also wie auch die Loyalitäten da irgendwie schwierig waren einfach. Immer, wie gesagt, unter dieser Kolonialistenbevölkerung. Ne? Wir reden immer noch nicht von einfachen Landarbeitern. Wir reden immer noch nicht von Sklaven oder indianischer Bevölkerung. Ne? Ganz wichtig, das sind Leute, die werden im damaligen politischen Prozess nicht gesehen, sondern einfach unterdrückt. So, jetzt hat man gerade diese portugiesischen Widerstandskämpfer aus dem Fenster geschmissen. Da will man eine verfassungsgebende Versammlung haben, weil Peter war eigentlich jemand, der hatte sehr viel Zeit eben mit nicht staatstragender Bildung, sondern mehr so mit philosophischer Bildung verbracht und war dementsprechend auch ein Freund von Verfassungen, Humanismus und solchen Sachen. Und dementsprechend wollte er also auch eine verfassungsgebende Versammlung. Außerdem fanden das die Leute, die eben selber erstmal eine Regierung gebildet hatten, bevor sie ein Kaiserreich werden wollten, auch gar nicht so schlecht. Dementsprechend haben sie sich zu einer verfassungsgebenden Versammlung zusammengetan. Da gab es dann immer mal wieder Schwierigkeiten. Am Ende kommt es nicht zu einer Verfassung, die verfassungsgebende Versammlung ausgearbeitet hat, sondern die der Staatsrat, also die Minister des Kaisers, ausgearbeitet haben, der dann über die Stadträte angenommen wird, was für Peter natürlich bedeutet, dass er eine wesentlich größere Macht hat, weil seine von ihm ausgewählten Minister diese Verfassung ausgearbeitet haben. Und das ist eben keine demokratische Verfassung, sondern eine Verfassung von oben. Das zahlt so ein bisschen mit darauf ein, eben diese Revolution von oben, dieses wir machen die Unabhängigkeit, aber mit dem europäischen Monarchen da drin. Wir versuchen also sozusagen auf dem leichten Weg möglichst noch viel Gewalt in Südamerika zu halten, aus Portugals Sicht, während eben Spanien einfach rausgeschmissen wird. Das ist also eine ganz andere Vorgehensweise. Deswegen hat Brasilien eben auch einen Kaiser und drumherum hat man Republiken und Militärregierungen und irgendwelche Autokraten. So. Man hat also jetzt eine Verfassung des Kaiserreiches und diese Verfassung ist stark zentralistisch, die ist stark auf Petra zugeschnitten. Da gibt es jetzt im Jahre 1824 nochmal eine Rebellion, diesmal aber nicht von portugiesischen Rebellen, die zurück ins Heimatland wollen und die irgendwie da einen Anschluss haben wollen, sondern ganz im Gegenteil von sezessionistischen Rebellen, die also eigene Reiche, eigene Republiken, eigene was auch immers irgendwo aufbauen wollen, um aus dieser Zentralmacht Peters rauszukommen. Das kann er nicht mit Verhandlungen beschwichtigen, da muss er auch kämpfen, kämpft gegen, also bis Ende 1824 gegen die 16 Rebellenführer werden hingerichtet, alle anderen vom Kaiser begnadigt, also da ist es eben auch so, dass Peter versucht, da möglichst Ausgleich zu schaffen und selbst, als er dann die Rebellion unterdrückt hat, dann wieder irgendwie Ruhe ins Land zu bringen. Also das funktioniert relativ gut. Trotzdem ist diese Art natürlich auch eine, mit der Peter von vorne bis hinten überall in seinem Reich Leute hat, die mal irgendwann gegen ihn revoltiert haben und natürlich jederzeit wieder auf solche Ideen kommen könnten und vielleicht auch Probleme machen könnten. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht auf jede einzelne Kleinigkeit eingehen, was so während der Regierungszeit von Peter passiert. Interessant ist, glaube ich, als nächstes, was passiert, als Johann stirbt und Peter ja als Thronfolger immer noch Portugal erben sollte.
Ja, das passiert ja auch erstmal, oder nicht? Also erstmal offiziell wird ja gesagt, okay, du bist Thronfolger, okay, dann bist du jetzt auch eben König von Portugal. Für eine kurze Zeit, oder habe ich das falsch verstanden?
Genau, er wird König von Portugal, nur das Internet gibt es ja noch nicht. Ne? Er kann ja nicht irgendwie Zoom-Konferenz mit dem Staatsrat in Portugal halten, dann eine Teams-Sitzung mit dem Staatsrat der Algarve und dann durch die Tür gehen und nochmal den Staatsrat Brasiliens bespaßen, sondern im Endeffekt versucht er das 2 Monate lang irgendwie zwischen den Stühlen zu sitzen, dankt dann aber ab zugunsten seiner Tochter Maria der Zweiten, also dann der Zweiten als Königin von Portugal. Das Problem ist, er hat ja noch einen jüngeren Bruder, den Miguel, und der sollte eigentlich als Regent in Portugal für Maria regieren, bis die volljährig wird. Die ist zum Zeitpunkt ihrer Machtübernahme irgendwie 6 oder sowas. Nee, habe ich gelogen, 7.
Ja, komm, ist egal.
Und anstatt, dass Michi sich dann halt denkt, yo, alles klar, mache ich jetzt mal eben hier, wie lange wird das sein, 7, 8, 9 Jahre, bis sie nominell volljährig ist. Nein, Miguel übernimmt dann halt die Regentschaft und soll auch Maria dann heiraten. Also eigentlich wäre das mehr oder weniger kein Problem gewesen, rein machttechnisch. Miguel wäre dann ja Prinzgemahl der Königin gewesen und hätte die Regierung weiter ausführen können. Aber er baut eine eigene Regierung auf, schmeißt Maria raus, lässt die traditionellen Cortes, also diese Standesversammlung wieder einberufen, lässt sich zum König ausrufen. Und deswegen gibt es tatsächlich einen Krieg zwischen Peter und Miguel, um Maria, die zukünftige möglicherweise Ehefrau von Miguel oder Michael und Tochter von Peter auf dem Thron zu halten. Das ist der sogenannte Krieg der 2 Brüder oder Miguelistenkrieg, der dann eben geführt wird. Allerdings kommt das in Brasilien jetzt so mittelmäßig gut an. Und tatsächlich ist es so, dass Peter sich überlegt, ich habe hier einen Sohn, Peter, der ist 5, ja, also ganz kompetent. Der könnte jetzt eigentlich schon mal die Regierungsgeschäfte hier in Brasilien übernehmen. Das hat mein Vater ja auch mit mir so gemacht. Das hat super funktioniert, mich da ins kalte Wasser zu werfen. Und dann kann ich mich um Miguel und meine Tochter in Portugal kümmern, weil das ist ja nun immer noch das Stammland von uns, unserem Haus Braganza. Da muss ich jetzt hin, da muss ich meiner Tochter beistehen, die gerade abgesetzt wurde. Und dementsprechend, auch auf Druck der Straße hin, es ist immer wieder so, dass sobald portugiesische Politik in Brasilien wichtiger wird als brasilianische Politik, dass es da so Veranstaltungen wie die Nacht der zerbrochenen Flaschen zum Beispiel gibt, wo es eben Unruhen zwischen brasilianischen und portugiesischen Gruppen in der Hauptstadt gibt. Auf jeden Fall aufgrund solcher Veranstaltungen dankt Peter der Erste ab mit den Worten, hier haben Sie meine Abdankung, ich kehre zurück nach Europa und verlasse das Land, das ich sehr geliebt habe und immer noch liebe, und setzt seinen 5-jährigen Sohn auf den Thron.
Ja, was man dazu aber noch mal eben kurz erwähnen kann, ist, dass es um seine Absetzung herum, oder um seine Abdankung vielmehr herum natürlich auch noch einiges, da war noch einiges los. Wenn man noch mal ein bisschen vorgreifen möchte, kann man noch mal erwähnen, dass er eigentlich von Anfang an seit Brasilien, also das Kaiserreich Brasilien, seine Verfassung bekommen hat, immer so ein bisschen auch mit den gesetzgebenden Instanzen beziehungsweise mit der Regierung, ja, nicht im Clinch war, aber das war immer schon so ein Machtrangeln oder das Rangeln um Macht, was da auf jeden Fall stattgefunden hat. Und er hatte auch hin und wieder mal schon interessante Ideen, die ihm dann entweder sehr viel Zuspruch eingebracht haben oder eben auch von konservativerer Stelle eben sehr viel, ja, Missgunst oder Unverständnis vielmehr. Zum Beispiel war er ein sehr großer Befürworter der Abschaffung der Sklaverei. Also er hatte keinen Sinn für Sklaverei und wollte die auf jeden Fall bekämpfen und abschaffen. Und das steht aber kann man im Umkehrschluss als Widerspruch seiner eigenen gottgegebenen Herrschaft sehen. Ja, weil er hat zum Beispiel auch mal sowas rausgehauen wie, ich zitiere an der Stelle, es schmerzt mich zu sehen, dass meine Mitmenschen einem Mann den Tribut zollen wollen, der einer Gottheit angemessen ist. Ich weiß, dass mein Blut dieselbe Farbe hat wie das der Neger. Also er bezieht sich damit auf Sklaven aus Afrika, die eben auch nach Brasilien gebracht worden sind. Sägt aber gleichzeitig auch mit diesem Wort, ja, mein Blut hat dieselbe Farbe, an dem Ast, auf dem er sitzt, weil er damit eben dieses Gottgegebene und dieses Adelsblut und so weiter angreift, ne, diesen Glauben von, ja gut, der ist halt auch Kaiser, weil der einfach was Besseres ist und das nicht nur, weil er in die richtige Familie hineingeboren wurde, sondern auch, weil er eben, ja, zu höherem bestimmt ist und auch einfach ein besserer Mensch. So, das ist ja das, worauf das fußt eigentlich.
Das sind ja die zwei Stühle, zwischen denen er sitzt. Ne? Er hat in Brasilien eine ihn stützende Großgrundherrschaft, die Sklaverei befürwortet, die Gottes Gnadentum befürwortet, die im Zweifel lieber einen absolutistischen König hätte als irgend so eine Republik-Scheiße, die halt wirklich noch massiv, ja, ich sag mal, politikgeschichtlich 100 Jahre weiter zurückhängen als Portugal. Er selber steht eher mit diesen Verfassungsideen, mit dieser abhängigen Regierung, konstitutionelle Monarchie und sowas. Da sieht er sich eher, das ist eher so sein Ding. Abschaffung der Sklaverei, Minister, die kompetent sind in dem, was sie tun und nicht einfach nur einen Adelstitel haben und so weiter und so fort. Das ist eher so sein Ding, das könnte er in Portugal haben, aber er mag ja Brasilien, er ist in Brasilien aufgewachsen, er ist eigentlich brasilianischer Kaiser und hat dann auch so ein Königreich irgendwo in Europa, ist ihm auch egal. Aber dieses Königreich irgendwo in Europa ist irgendwie fortschrittlicher. Das sind, wie gesagt, das ist genau der Knackpunkt im Endeffekt dieser Person und dieser Herrschaft. Und das ist auch das Problem, was dann später Peter II. Bekommen wird. Dieses Dazwischenhängen zwischen auf der einen Seite Abhängigkeit von diesen Großgrundbesitzern, die total Bock auf einen Monarchen haben, der möglichst viel Macht hat, und andererseits den eigenen Ideen, die genau diese Leute eigentlich scheiße finden und die genau diesen Leuten fortwährend vor den Karren pissen.
Ja, und es kommt dann eben auch aufgrund dieses Zwiespalts innerhalb der Bevölkerung, kommt es halt auch zu Aufständen und gerade eben auch in der Nacht seiner Abdankung kommt es zu großen Aufständen und er sagt vorher noch, ja, es wird halt zum Beispiel gefordert, dass das Kabinett wieder eingesetzt wird, was er aufgelöst hat und so weiter und so fort. Und er sagt daraufhin, ich werde alles für das Volk tun und nichts, was vom Volk erzwungen wird. Also diese Forderung, die eben von dem Mob, so will ich es jetzt mal nennen, oder von den Aufständischen gestellt worden sind, darauf geht er nicht ein. Er sagt, nee, komm, Leute, dem kann ich mich nicht beugen. Ne? So, ich weiß schon, was gut ist für euch und ich werde so entscheiden, da habt ihr mein Wort drauf, aber ich werde mich nicht unter Zwang jetzt hier irgendwas hingeben, was ich nicht für richtig halte. Oder vielmehr, auch wenn er es für richtig hält, er kann nicht auf Dinge eingehen, die ihm von diesen Aufständischen diktiert werden oder diktiert werden wollen. Und was dann passiert, was entscheidend ist an diesem Abend oder an dieser Nacht, ist, dass ihn seine Leibwächter, seine Wachen und seine Armeetruppen verlassen und sich diesem Aufstand anschließen. Und das ist so ein Punkt für ihn, wo er merkt, ja okay, Vielleicht kämpfe ich auch verlorene Posten.
Um im Bild von gerade zu bleiben, wo vorher noch diese beiden Stühle, auf denen er mit jeweils einer Arschbacke gesessen hat, irgendwie liberal und irgendwie von den Großgrundbesitzern abhängig, wo die vorher noch so ein bisschen zusammengestanden haben, ist das jetzt der Moment, wo es einmal macht und die mal so einen Meter auseinanderrücken und dann sitzt er da halt in der Luft.
Und dann fängt der Felder von beiden runter quasi, ne?
Genau. Und jetzt geht er eben hin und sagt, na gut, dann mache ich das jetzt so, Peter der Zweite kommt an die Macht, Peter der Zweite, da wird ein Ministerkabinett erstmal für ihn die Macht übernehmen, es werden Leute, denen ich vertraue, für die Ausbildung zuständig sein und es wird dafür gesorgt, dass der Peter der Zweite auf jeden Fall vernünftig ausgebildet wird, aber die nächsten 9 Jahre kann er sich fast sicher sein, dass erstmal Ruhe in Brasilien ist, weil jetzt ja die brasilianische Elite über den Regentschaftsrat, der vom Parlament eingesetzt wird, die Regierungsgeschäfte leitet. Das heißt, im Endeffekt hat man eben nicht mehr diesen Portugiesen von außen, der da oben drauf sitzt. Und trotzdem hat man irgendwie noch so eine Königsfigur. Das heißt, die Großgrundbesitzer können sagen, wir haben einen König, es ist alles gut, wir können auf die Politik Einfluss nehmen, super. Und die liberaleren Leute können dann eben auch innerhalb dieses Parlaments, was es da eben gibt, ja, eben zu einem Kompromiss kommen. Das ist immer noch kein wirklich demokratischer Staat. Es ist nicht so, dass da irgendwie ein allgemeines und freies Wahlrecht herrschen würde oder dass auch nur irgendwie die Frauen der Bessergestellten hätten wählen können. Es ist immer noch eine Elitendemokratie. So. Aber es ist immerhin etwas, was diesen Staat doch stark ausgleicht. Und es gibt Peter dem Ersten natürlich auch die Gelegenheit, sich nach Europa zu verzwiebeln und diesen Megalistenkrieg mal endlich zu Ende zu führen. Und das kann man vielleicht kurz zusammenfassen, schafft er auch recht gut. Er schafft es, dass seine Tochter wieder auf dem Thron eingesetzt wird, dass sie als Maria die Zweite regieren kann. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Schmeißt dabei auch nochmal die Spanier aus Portugal raus, weil die auch noch Bock darauf hatten zu regieren, um die ganze Iberische Halbinsel unter ihre Mütze zu bekommen. Aber er stirbt dann 1834, da ist er halt 36 Jahre alt. Ne? Also ewig gemacht hat das nicht, schafft es aber eben, seine Tochter wieder einzusetzen.
Ja, genau. So, an der Stelle müssen wir nochmal eben kurz, was heißt kurz, mindestens genauso
interessant. Ja, eigentlich lang auf Peter den Zweiten eingehen. Ja, ne?
Mindestens genauso interessant wie sein Vater, wenn nicht sogar interessanter aus meiner Sicht, muss ich ehrlich sagen. Und zwar sprechen wir jetzt über Peter den Zweiten, der eben nachfolgt. Da haben wir ja gerade schon einiges von gehört. Oder Dom Pedro den Zweiten, sein offizieller Titel, wird am 2. Dezember 1825 in Rio de Janeiro in Brasilien geboren. Und dieser ist eben ein Habsburger. Ne? Wir haben ja eben gehört, die erste Frau, die ja dann verstorben ist von Pedro dem Ersten, Maria Leopoldine von Österreich. Leopoldine, habe ich das gesagt? Ja, ne? Maria Leopoldine von Österreich war ja eben Habsburgerin und somit wird ihr Sohn Pedro der Zweite natürlich auch Habsburger.
Und zumindest genetisch.
Zumindest genetisch, genau. Und auch
also vom Hause her ist ja einer vom Haus Braganza.
Ja, klar, weil halt männliche Linie und so weiter, ne? Also es wird ja dann, weil Vater war halt Braganza und aber er ist, soweit ich weiß, der Letzte, oder? Der letzte Habsburger.
Ja, nicht der letzte Habsburger. Es gibt noch so Nasen wie Otto von Habsburg oder keine Ahnung. Wie alt ist der Peter geworden? Bei seinem Tod regiert ja auch noch Franz Josef, ne, der von Sissi, also
ja, ja,
alles stimmt. Gut, aber er ist der Letzte mit dieser Habsburger-Lippe, das ist das Ding, weil
okay.
Später dann im Endeffekt nach Ferdinand dem Gütigen, ne, Ferdinand dem Fertigen, also dem Vorgänger von Franz Josef, also nach 1848 gibt es keine Herrscher aus der Habsburger-Linie mehr, die diese spannende Unterlippe haben, in die sie mal reinregnen kann. Ich verlinke euch tatsächlich mal ein Foto von Dom Pedro II., dem Kaiser von Brasilien, in seinem Amte als Kaiser von Brasilien und im Jahre 1876.
Ach, das geht aber mit der Unterlippe noch, muss ich sagen.
Ja, kannst auch schon reinregnen.
Mit dem Schnäuz, das ist okay. So, der Schnäuz covert das schon ganz gut. Wir können noch mal eben kurz.
Der untere Bart, aber ja.
Ja, wir können, der nach links und rechts, weißt du, dann sieht man das nicht so. Da sieht man nur so die ist auch egal. So, mit 14 Jahren wurde der Bengel zur Volljährigkeit erklärt, dass er dann auch endlich im Jahre 1840 das Amt übernehmen kann. In der Zwischenzeit, was da passiert ist, haben wir eben gerade gehört. Und im Gegensatz zu seinem Vater erhält er eine recht gute Ausbildung. Also auch sein Vater ist ja irgendwie ausgebildet worden. Aber wir haben ja gehört, da gab es doch immer mal Leute, die da dran noch so ein bisschen was zu mäkeln hatten. Er ist eigentlich nicht auf sein Amt vorbereitet worden in dem Sinne. Mhm. Sein Sohnemann, Peter II., ist das schon. Er ist sehr sorgfältig durch ausgebildete Lehrer wäre schön, hätte was, durch ausgewählte Lehrer ausgebildet worden, hat diverse Sprachen gesprochen, nebst Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, aber auch Griechisch und Latein und hat natürlich auch naturwissenschaftlichen Disziplinen gefrönt und soll sogar dann später Arabisch, Hebräisch, Sanskrit, Chinesisch, Italienisch, Okzitanisch und Tupi gelernt haben und somit insgesamt 14 Sprachen in Wort und Schrift beherrscht haben. Also das ist schon, ja. Da muss man erstmal hinkriegen. Und Victor Hugo, also der französische Schriftsteller und Politiker, hat man vielleicht schon mal von gehört, erklärt ihn als Nachkommen von Marc Aurel. Ist auch eine,
ja, also ein der hochgebildeter Kaiser. Ne?
Marc Aurel, der Marcus Aurelius.
Gladiator. Folge drüber, ich verlinke sie euch.
Ja, und deswegen, weil er eben auch so gut vorbereitet und gebildet war, galt er als einer der fähigsten Monarchen seiner Zeit. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und wenn man das auch in Zahlen belegen möchte, kann man das. Wenn man auf die Wirtschaftsentwicklung und Wachstum Brasiliens zu der Zeit guckt, sieht man, das läuft. Ne? Ganz vorneweg als Exportgut gilt da der Kaffee. Das ist quasi das Nationalprodukt und ab 1870, kommt dann auch Kautschuk dazu, was man eben zur Herstellung von Gummi braucht, wenn ich da richtig informiert bin. Oder braucht Tee zu dem damaligen Zeitpunkt.
Ja genau,
Zeitpunkt.
Das ist halt Naturkautschuk, mit dem man halt viele Gummisachen damals hergestellt hat. Das war tatsächlich auch im Ersten Weltkrieg ein besonders spannendes Produkt, weil das eben für sowas wie zum Beispiel U-Boote und sowas mega wichtig war.
Klar, Dichtung.
Und von den Mittelmächten eben nicht also zu bekommen war, weil die nicht übers Meer kamen. Ne?
Falls ihr was zum Thema über U-Boote hören wollt, beziehungsweise auch Bauteilen von U-Booten, dann empfehlen wir euch natürlich nochmal die Folge 300, da sprechen wir unter anderem darüber. Ne? Er hat aber nicht nur U-Boote, nee, U-Boote hat er nicht bauen lassen, sondern er hat nicht nur Kautschuk und Kaffee exportiert, sondern hat das Geld auch ausgegeben.
Ne? Genau. Also er hat halt geguckt, was ist denn das Sinnvollste, was ich für mein Land hier tun kann, ist also anders als Peter der Erste nicht mehr hin und her gerissen zwischen den verschiedenen Staaten, sondern ist rein brasilianischer Kaiser, auch vom Gedankenkreis her und baut dann eben Eisenbahnen, Telegrafen und Telefonleitungen, sorgt für gepflasterte Straßen, für eine Post mit Briefmarken und solche Sachen. Also es ist im Endeffekt, er fördert auch die Wissenschaften, fördert die Ausbildung der Brasilianerinnen und Brasilianer eigentlich. Ja, der Brasilianer. muss man einfach so sagen.
Machen wir uns nichts vor zu der Zeit.
Genau, er ist also derjenige, der das Land gerade technisch und was die Bildung angeht, massiv nach vorne treibt. Dazu gehört unter anderem auch, bevor wir zu seinen Kriegen kommen, gehört unter anderem auch, dass auch er massiv gegen die Sklaverei ist. Er versucht auf einem relativ langsamen Kurs, also er versucht nicht irgendwas mit brachialer Gewalt zu ändern, sondern er baut erste Eisenbahn, Telegrafen und sowas, sorgt für erste Schulen und so weiter, stößt das alles so an und mit dieser gleichen Langsamkeit, sodass es für die Bevölkerung akzeptabel sein soll, versucht er eben auch die Sklaverei abzuschaffen. Sorgt da für mehrere Gesetze. Als erstes wird ab 1830 aufgrund des Vereinigten Königreichs, also aufgrund von Großbritannien, von England, die sowieso sehr wichtig waren, diese ganzen Schiffspassagen von Dom Pedro I. zwischen Portugal und Brasilien, die immer mal wieder nötig waren, alles auf englischen Kriegsschiffen. Ne, also die Engländer haben da massiv ihre Finger im Spiel, aber auf jeden Fall aufgrund von denen, weil die ihre Sklaverei für illegal erklärt haben, erklärt auch Dom Pedro II. 1830 das ist sogar noch der erste, die Einfuhr von Sklaven für illegal. Ab 1849, also ab dem Zeitpunkt, wo Pedro II. Da wirklich Fuß gefasst hat, wird die komplette Einführung verboten. Dann kommt 1871 die Befreiung von erwachsen werdenden Kindern von Sklaven. Also Ein Kind, das in Sklaverei geboren wird, wird nicht mehr in die Sklaverei hineingeboren, sondern in dem Moment, in dem es die Volljährigkeit, also das 21. Lebensjahr erreicht, kann es sozusagen in Freiheit kommen oder soll es freigelassen werden. Das Problem war, dass die Sklaven so schlecht versorgt waren, so fiese Arbeit leisten mussten, dass sie dieses Lebensjahr oft gar nicht erst erreicht haben, sodass das Gesetz eigentlich nicht besonders bedeutungsvoll war. Es hat aber eben genau diesen Leuten, die ja immer noch die Regierung stützen, diesen Großgrundbesitzern, dieser Elite des Landes, die im Endeffekt eben in den Parlamenten sitzen, die vielleicht zwar auch irgendwie verschiedene Strömungen haben, aber die kein Interesse an der Abschaffung der Sklaverei haben, weil das ihre Grundlage für ja auch diese ganzen Exporte, an denen die da verdienen, ist, also an diesem Kautschuk-Export, am Kaffee-Export ist, denen hat es natürlich sauer aufgestoßen, obwohl es jetzt gar nicht so wichtig war. Das Gleiche war dann später 1885 die Befreiung von Sklaven über 60. All diese Sachen sind nicht so beliebt bei den Leuten, die seine Regierung stützen. Wie das zu Ende geht, da kommen wir gleich noch zu. Der Punkt ist aber, auch da sitzt er wieder so zwischen den Füßen, wie wir das vorhin beschrieben haben.
Ja, auf jeden Fall. Also alles in allem kann man die Regierungszeit von Peter II., die ja auch, wenn man mal auf den Tacho guckt, durchaus lang ist, ne? Also von 1831 bis 1889, wenn ich das mal eben im Kopf schnell ausrechnen soll, dann sind das 58 Jahre. Das kann sich, also, habe ich mich berechnet? Nee, sind 58 Jahre, ne? Warte, 58 Jahre, ja.
Dann, ja, aber da war er ja ein paar Jahre von auch nie an der Macht, ne? Muss man auch sehen.
Ja, gut, also offiziell, ne? Offiziell ja. 58 ja, ja. Jahre, ja. Aber trotzdem, er macht es deutlich länger als sein Vater. Und wenn wir da nochmal den Bogen schließen, hin zum mexikanischen Kaiser, da brauchen wir gar nicht erst mit anfangen, ne? Also, ja. 3 Jahre hatte der, glaube ich. Also, das ist doch durchaus erfolgreicher da. Und ja, wir können noch mal eben kurz auf seine Außenpolitik eingehen. Das hattest du ja gerade schon mal angedeutet. Da ist er jetzt nicht.
Es gibt Kriege, genau. Also, ja. wo er sich unter Sklavereibedingungen oder unter Sklavereigesichtspunkten schon definitiv zu zaghaft verhält, weil er eben diese Leute nicht verprellen will, aber da eben zwischen den Stühlen sitzt und ja, nicht Hü, nicht Hott. Ich sag mal, Hü und Hott sind in den Kriegen vorhanden.
Hü und Hott machen da auf jeden Fall mit. Er ist da durchaus, ja, ich will mal sagen, fähiger Schachspieler, jetzt in Bezug auf die Außenpolitik und die Politik Südamerikas. Also er mischt sich da auch durchaus hin und wieder ein, nicht immer auf Seiten der Regierungen der Länder, die da gerade versuchen, sich gegen Aufstände durchzusetzen. So ist er zum Beispiel bei dem Aufstand des argentinischen, gegen den argentinischen Diktator Juan Manuel de Rosas mit dabei und unterstützt da eben die Aufständischen, ja, die 1852 dann mal eben den Diktator da stürzen. Also da hat er auch gut mitgemischt, sodass dann das Argentinien, was am Ende dabei rausgekommen ist, ihm oder Brasilien durchaus zugeneigter war als vorher.
Es gab zumindest danach eine Verfassung.
Genau, ja, das stimmt schon. Aber ne, das, also wir wollen ihm da ja auch nur unterstellen, dass er das aus humanitären Gesichtspunkten und demokratischen Gesichtspunkten gemacht hat. Ne?
Ja, nicht, ja. Dass der sich sonst auch immer wieder mit Argentinien in den Krieg gekriegt hätte, ne?
Nee, nein. Ja, Quatsch. Und im Jahr 1863 hat er dann auch noch mal im uruguayischen Bürgerkrieg mitgewirkt. Also jetzt nicht er persönlich, sondern hat dann da den Führer der Partei der Colorados unterstützt. Haben die Colorados gegen die Blancos gekämpft. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht im Detail hier ausführen. Da müssten wir eigentlich auch dann, wenn wir das wollen, eine eigene Folge drüber machen, wenn man das komplett ausführen möchte. Auf jeden Fall hat er damit auch den paraguayischen Diktator Francisco Solano López gestürzt und ja, ist dann auch zwischendurch mal mit brasilianischen Truppen in Uruguay einmarschiert. 20. Februar 1865, eben die Hauptstadt eingenommen und dann Präsidenten eingesetzt und so weiter und so fort. Also der war da durchaus umtriebig in Südamerika mit brasilianischen Truppen und hat da durchaus auch die Weichen so bewegt, wie ihm das gerade passte, ne? Also auch an der Front war er durchaus erfolgreich.
Tendenziell war es so, dass er eher auf der Seite von demokratischeren Elementen unterwegs war. Ne? Also in Argentinien hat er eben einen Diktator abgesägt für ein Oligarchat, was dann eine Verfassung aufgebaut hat. Paraguay und Uruguay waren eben auch solche Unterstützungen von ja, Freiheitsbewegungen. Ne? Ansonsten, also in europäische Kriege hat er sich nicht eingesetzt, eingemischt ja, oder so. Ne? Also da
logistisch
hatte er
ein bisschen schwierig.
Zu Hause genug zu tun. So. Interessant ist, dass seine Nachfolge, zu der es nicht kommen sollte, Spoiler, aber seine Nachfolge tatsächlich geregelt war. Und zwar sollte ihm nachfolgen Isabella, Christina, Leopoldina, Augusta, Michaela, Gabriela, Raffaella, Gonzaga de Orléans, Braganza.
All die sollten ihm nachfolgen.
Ursprünglich von Braganza und Neapel, Sizilien. Seine älteste lebende Tochter. Er hatte nur zwei überlebende Kinder. Das waren Isabel und Leopoldina. Und Isabel hat tatsächlich auch schon Regierungserfahrung sammeln können. Sie hat nämlich für ihn immer dann übernommen, wenn er gerade mal wieder fester auf Reisen war. Zum Beispiel, weil er irgendwo bei Schliemann in Troja rumpopeln musste. Oder weil er meinte, er müsste Herrn Alexander in Münster besuchen. Solche Stunts hat er ja regelmäßig gemacht.
Stimmt.
Und deswegen ist Isabella 1871, 72, 1876 und 1877, 87, 88 jeweils in Regierungsgewalt gewesen, sodass die Abschaffung der Sklaverei tatsächlich auch von ihr und nicht von ihm unterschrieben wurde, was es wahrscheinlich den Großgrundbesitzern nochmal ein wenig einfacher machte, auch argumentativ ein wenig einfacher machte, also für die neue Republik beziehungsweise für die Revolution gegen Peter II. Zu stimmen. Denn eben 1888 wird dieses Gesetz von der Regentin unterschrieben. Und es gibt einen Militärputsch unter Manuel de Doro da Fonseca, wahrscheinlich auch völlig falsch ausgesprochen, der eigentlich erstmal nur gegen den Premierminister putschen möchte, aber dann überzeugt wird, die ganze Monarchie wegzuputschen. Und das Militär sorgt also in einem relativ unblutigen Putsch dafür, dass die kaiserliche Familie das Land verlassen muss und die Republik ausgerufen wird, dass eben unter Unterstützung gerade der Großgrundbesitzer, die unzufrieden damit waren, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Das ist so der primäre Knackpunkt. Und Peter stirbt dann am 5. Dezember 1891 im Exil in Paris. Er hat ursprünglich gesagt, er möchte eine Wiederherstellung der Monarchie nicht unterstützen. Das Volk hat sich jetzt einmal entschieden, das Volk in großen Anführungsstrichen, ich komme nicht wieder. Das wäre vielleicht doch nochmal ins Wanken geraten, weil eigentlich war die Idee dieser Putschisten, und das war auch ihr erstes Dekret, dass es eine Volksabstimmung geben soll, ob jetzt Republik oder Monarchie weiterhin die Staatsform Brasiliens sein soll. Das heißt, falls es also eine Volksabstimmung gegeben hätte, bei der Peter gewonnen hätte, wäre es vielleicht möglich gewesen, dass er wiederkommt oder dass seine Tochter, eben Isabella, ab dann die Regierungsgeschäfte übernimmt. Wäre rein denkbar. Allerdings gab es eine dezente Verzögerung in dieser Volksabstimmung. Und deswegen konnte Peter da jetzt nicht mehr drauf reagieren.
Es könnte sein, dass das durchaus mit Kalkül etwas verzögert wurde. Ja, also diese Volksabstimmung hat dann noch stattgefunden. Und zwar am, haltet euch fest, 21. April 1993. Oh Wunder, haben da nur, und ich finde diese...
Moment, da hat sich Moritz nicht versprochen.
Nein.
Er sagte das nicht 1893, er sagte 1993.
Ja, also die Republik wurde ausgerufen am 5. Oktober 19... Moment. Wir sind hier
jetzt ganz ruhig.
Jetzt hören wir mal ganz entspannt durch die Hose atmen. So, das heißt, wir haben hier diesen Militärputsch am 15. November 1889. Da wird die Republik ausgerufen und dieses Referendum findet am 21. April 1993 statt. Und ich muss ehrlich sagen, ich wollte gerade sagen, nur 12% der Wähler sprachen sich für die Rückkehr zur Monarchie aus. Aber ich finde das für 1993 echt beachtlich, dass 12% der Leute, die an dieser Volksabstimmung teilgenommen haben, für Monarchie sind. Ich meine, wo willst du denn jetzt einen Monarchen herholen?
Weil, gut, dass ich das gerade mal schnell recherchiert habe. Also.
Sag mir nicht, da gäbe es noch irgendwen.
Ja, den gibt's noch jemanden, doch, doch. Also, es ist nämlich so, es gibt zwei konkurrierende Linien, die aus den zwei konkurrierenden Söhnen, älteren Söhnen von Isabella von Brasilien entspringen, ja, und zwar von Pedro de Alcantara de Orléans y Braganza und Louis de Orléans y Braganza. Beide haben Söhne gehabt und die der älteste Sohn war eigentlich der Erbe, ne? Also Pedro hätte dann als Pedro der Dritte rein theoretisch übernehmen können, der ist 1940 verstorben. Das Problem ist, er hat ist eine morganatische Ehe, also eine Ehe mit einer nicht standesgemäßen, nicht ebenbürtigen Frau eingegangen, vielleicht sogar einer bürgerlichen, schlimm, schlimm. Deswegen hat er eigentlich verzichtet und Louis Maria Philippe de Orléans y Braganza, also sein Bruder, hat übernommen. So, jetzt sagt aber Pedros Sohn aus der morganatischen Ehe, dass er eben derjenige ist, der eigentlich die Thronfolge übernehmen hätte können sollten. Das unterstützt auch die Universität von Sao Paulo. Das ist jetzt gerade deswegen interessant, weil dieses Referendum ja noch nicht durchgegangen ist. Und jetzt unterstützt also die Universität von Sao Paulo diese morganatische Reihe, die man Petropolis-Linie nennt, die eben über den ältesten Sohn und dann weiter über Pedros läuft. Da ist der aktuelle mögliche Nachfolger Pedro Thiago Maria de Orléans y Braganza, geboren 1979. Auf der anderen Seite, wenn das ist jetzt nur, wir reden über Monarchien, aber wenn man dann demokratisch unter Monarchisten entscheiden würde, also unter irgendwelchen Leuten, die sich da mit auskennen oder auskennen wollen, die meisten von denen sagen, naja, Dom Pedro der Ältere hat ja verzichtet. Das heißt, der jüngere Bruder, Louis Maria Philippe de Orléans y Braganza, wäre der regelkonforme Nachfolger und damit wären dessen Kinder auch die richtigen Nachfolger und das wären dann, weil er schon vor seiner Mutter Isabella gestorben ist, ein weiterer Dom Pedro Enrique de Orléans y Braganza, dessen Sohn Dom Louis de Orléans, Louis mit Z hinten, von Orléans y Braganza, das ist, der ist 2022 verstorben, dementsprechend würde jetzt Bertrand von Orléans Braganza oder de Orléans y Braganza übernehmen. Der Mann ist 1941 geboren und wäre wohl auch der gewesen, der wahrscheinlich Herr übernommen hätte, wenn 1993 man für ihn gestimmt hätte.
Also für die Monarchie im Generellen. Genau. Dann hätte man ihn wahrscheinlich gefragt und ob er das nicht übernehmen möchte, was das dann für eine Monarchieform gewesen wäre, ne? Also ich glaube, das wäre dann eher so eine Monarchie gewesen, wo man so einen Grüß-August oben hätte sitzen haben und die spannenden Fragen klärt dann das Parlament, so wie man das aus Monarchien, die heutzutage noch bestehen, auch kennt, aber ist eh alles nur hätte Fahrradkette, weil nur in Anführungsstrichen 12% wollten eben die Monarchie zurück. Kommen wir nochmal eben
zu. Interessant, vielleicht noch ganz kurz dazu: Der Mann ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Das heißt, da könnte es auch nochmal interessant werden, ob jetzt sein jüngerer Bruder dann wirklich in Gewalt bleibt oder ob es dann vielleicht doch noch auf die Petropolis-Linie. Aber damit kann man sich bestimmt lustig und lange beschäftigen. Das wird nicht passieren.
Wir tun dies an dieser Stelle nicht, uns lang und lustig damit zu beschäftigen. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon ausreichend. Wir kommen nochmal eben zurück zu Peter dem Zweiten. Der ist ja bekanntlich nach Frankreich ins Exil gegangen, nach diesem Militärputsch und dort ist er dann 1891 auch verstorben. Jetzt muss ich nochmal eben hier ganz kurz hochscrollen, damit wir gucken. 1825 geboren, 1891 gestorben. Also wurde der Herr knackige Kopfrechenass Moritz schlägt wieder zu. Jetzt wollte ich gerade 75 minus 9, gar nicht so alt, 66 Jahre wurde er alt.
Ja, nee, der sieht schon ein bisschen was älter aus, schon allein auf dem Foto. Warte mal, 66, oder?
Doch, ich mich da nicht komplett verrechnet habe, höchstens um 10 Jahre, aber nee, das kommt eigentlich hin, 66. Ja, der Bart macht einiges, ne? Wenn du dir jetzt mal das Foto von 1876 anguckst und mal anguckst, wie der so im Gesicht ausgesehen hat, da hauttechnisch, da sind noch nicht so viele Fältchen unterwegs. Also wenn er sich da rasiert hätte, dann
sei der noch prall, ne?
Also, ja, dann sei der da noch um einiges jünger aus, glaube ich. Also dieser Bart, der lässt ihn halt schon so ein bisschen großväterlich Weihnachtsmann-mäßig aussehen, ne?
Ja, vielleicht war er auch blonder, als ich dachte.
Das kann sein. Also auf dem Foto sieht er ja auch komplett weiß aus. Ja. Aber so ist das. Ja, das war's mit dem Kaiserreich Brasilien. Viele wissen gar nicht, also so ging es mir zumindest, als wir uns dann seinerzeit mit der Story vom Alex beschäftigt haben. Und da ist dann auf einmal hieß ja, der Kaiser von Brasilien
Kaiser
kam.
Von was?
Ja, ich habe auch gedacht, in Brasilien hatte man einen Kaiser, was war da denn los? Aber jetzt wissen wir da mehr drüber. Und ja, man kann sich schon denken, wo das herkam. Ne? Hätte man sich denken können, dass da halt irgendwelche Europäer sich gedacht haben, hups, ja, wenn es in Europa nicht mehr geht, dann setze ich mich hier halt auf den Thron, ne? So.
Ist ja auch bequem, ne?
Ja.
Außerdem kann man sich die ganze Scheiße da mal neu machen lassen und hat nicht mehr diese mistigen Mittelalterkronen.
Das ist richtig.
Passt ja auch keinem.
Die brasilianische Kaiserkrone sieht jetzt auch nicht so unbedingt mega bequem aus. Ist halt so ein mega pompöses, großes Teil. Aber ja, kann man sich im heutigen Museu Imperial in São Paulo angucken. In Rio de Janeiro, Entschuldigung. Wenn man da mal ist und da Bock zu hat, ne? Also dann könnt ihr da mal vorbeigehen und mal Peterles Krone angucken. Ja.
Ja, ihr könntet auch nach Petropolis gehen, das hat er sich nämlich bauen lassen als Sommerresidenz, ne? Also hat sich einfach mal eine Stadt bauen lassen.
Kann man
auch. Sehr kaiserlich, möchte ich sagen.
Ja, das macht man halt so, ne? Gut.
Hamas.
Das war's für heute, würde ich sagen, mit unserem Thema. Da würdest du auch mit sagen, ne? Genau.
Ja.
Und in diesem Sinne, falls du nichts mehr hast.
Lass mich ganz kurz nachdenken. Abonniert den Newsletter, folgt uns bei Steady, indem ihr uns Geld gebt, kauft unsere Bücher, danke fürs Zuhören, liked und subscribed. Ihr könnt wirklich mal sowas machen, so hier liken und so, ne? Also es funktioniert tatsächlich, wenn man bei Spotify und falls das da irgendwie, ich glaube, da kann man so Däumchen vergeben oder sowas. Und auf jeden Fall bei Apple Podcasts und auch in Podcast Addict oder so könnt ihr so 5 Sterne vergeben. Das ist cool. Dann werden wir mehr gefunden. Mach das mal. So nämlich.
Ja, genau. Das wäre richtig schön. Jetzt aber wirklich, ich würde sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.
Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.